Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Bist du noch ganz bei Trost? Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, diese Frage. Ein Ausspruch der Entrüstung, wenn man nicht für möglich hält, was jemand gerade gesagt hat. Oder wenn man davon ausgeht, der ist doch gerade nicht klar bei Verstand. Ja, manchmal müssen wir öfter erinnert werden. Nee, das macht nichts. Alles gut. Sich unterbrechen zu lassen, ist manchmal eine gute Haltung. Wir warten einen Moment. So, jetzt kann man sich wieder konzentrieren, das ist doch gut. Genau, jetzt ruft uns nämlich auch jemand an. Man unterstellt also mit, bist du noch ganz bei Trost, du kannst gerade nicht klar denken. Trost erfahren führt ja tatsächlich dazu, dass die Gedanken wieder sortiert werden können und klar werden. Wer nicht getröstet ist, bleibt in seiner Trauer oder seiner Niedergeschlagenheit, in seinem Durcheinandergebrachtsein alleine. Wer Trost erfährt, findet Halt, kann sich wieder sortieren und das Leben wieder zuversichtlich angehen. Genau damit haben wir es in unserem Bibeltext heute zu tun. Die Frage, bist du nicht ganz bei Trost, hätte der lebendige Gott seinem Volk auch stellen können, als es da so in einem fremden Land ihr Dasein fristete, beziehungsweise als es sich in einem Lebensstil eingerichtet hat, in dem Gott nur eine Dekoration ist. Sie hätten ihn ja nicht geleugnet, sie haben immer schon von ihm gehört. Aber mit dem Leben hat er nichts zu tun gehabt. Es ist ja nun nicht jeder gleich Atheist und will partout nicht an Gott glauben. Viele Menschen reden irgendwie von Gott, beten sogar, finden es wichtig, da noch an was Höheres zu glauben. Aber ob wir nun glauben, ob es Gott gibt oder ob wir das nicht glauben, wir Menschen sind doch ständig mit dem Hang konfrontiert, in uns unabhängig von diesem Gott unser Leben zu gestalten. Außer Acht zu lassen, was Gott sich für uns gedacht hat. Wir planen und handeln, wir denken und reden allzu leicht in unseren Bahnen und möchten uns davon gerade nicht unterbrechen lassen. Das ist immer wieder zu beobachten, auch bei Menschen, die unseren Gott kennen. Möglicherweise auch bei uns. Alles andere wird mich überraschen. Vielleicht erscheint uns deshalb auch das Gebet als Gespräch mit Gott manchmal so mühsam. Und wir pflegen es vielleicht, um Gott zu sagen, was wir auf dem Herzen haben. Das ist auch ja total gut. Aber mit einem lebendigen Gott zu rechnen, bedeutet ja auch, dass wir ihn fragen, was er auf dem Herzen hat. Aber das lassen wir Menschen mitunter weit weg von uns sein, fristen hier unser Dasein auf unserem Planeten, als ob wir unser Leben auch selbst in der Hand hätten und Gott nicht bräuchten. Den Schaden können wir alle vielleicht täglich, jedenfalls immer wieder, zusammenkehren, sowohl im eigenen Leben als auch in unserer Welt. Und deshalb haben im Namen Gottes zu allen Zeiten seine Boten die Menschen gefragt, seid ihr eigentlich noch ganz bei Trost? Und nun eben in unserem Text angesprochen, vielen Dank für die Einführung von Jana und Stefan Reinecke, wurde das Volk Israel, das Volk Gottes des Alten Testaments. Sie waren in Babylonien in Gefangenschaft. Das war das Ergebnis ihres Versuchs, unabhängig von Gott zu leben. Und der für heute vorgesehene Text aus dem Buch des Propheten Jesaja im 40. Kapitel stellt nun eine Wende dar. Bis dahin musste Jesaja dem Volk immer wieder aufzeigen, wie sie ohne Gott ins Verderben laufen. Nun schlägt Gott andere Töne an. Wir lesen in Jesaja 40 die ersten 11 Verse. Huch, ich habe schon weitergemacht. Muss noch die Präsentation einstellen. Ne? Vielen Dank allen, die im Hintergrund die Technik organisieren. Zack. Jetzt. Sehr gut. Wir lesen gemeinsam. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme: Predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bauch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Gott ruft auf zum Trösten. Es ist gar nicht immer so in diesem Text gar nicht immer so klar, wer spricht nun eigentlich gerade. Das springt ein bisschen hin und her. Aber was deutlich wird, ist, dass Gott uns Menschen einlädt, in seine Arme zu kommen. Ich habe für den Titel der Predigt die Frage: Bist du noch ganz bei Trost? Ein kleines bisschen umgewandelt und möchte das deshalb als Frage für uns durch die Predigt mitnehmen. Bist du schon ganz bei Trost? Bist du schon ganz bei Trost? Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Das Volk hat sich verrannt und seine Zukunft selbst verbaut. Und in die Suppe, in die sie sich selbst eingebracht haben, spricht Gott durch seinen Boten hinein. Man muss ja nicht an den lebendigen Gott der Bibel glauben. Er lässt Raum dazu, es nicht zu tun, sogar bei seinem Volk. Aber er überlässt uns auch nicht einfach uns selbst. Manche heben immer wieder hervor, wie gut sie ohne Gott zurechtkommen. Als wir vor 2 Jahren im Advent als Pastoren auf dem Marktplatz Passanten zu unseren Weihnachtsveranstaltungen eingeladen haben, beziehungsweise weil wir schon ahnten, dass es die nicht gibt, ihnen etwas mitgegeben haben, womit sie selber Weihnachten feiern können, da rief mir ein vorbeieilender Mann entgegen, der mich kaum anguckte: Brauche ich nicht, ich bin auch so glücklich. Das begegnet mir in unserer Gegend öfter, als ob man deshalb zu Gott einlädt, weil man sonst nicht glücklich wäre. Fand ich interessant. Ich hatte leider keine Gelegenheit, er war ja schon weg da, fast über den Marktplatz rüber, ihm zu erklären, dass es mit Gott nicht nur um das geht, was wir so landläufig Glück nennen, sondern eben gerade darum, sich mit oberflächlichen Glücksgefühlen nicht zufrieden zu geben. In seine Liebe einzutauchen, die uns trägt, wenn wir glücklich sind und gerade auch, wenn uns das Glück abhanden kommt. Es geht darum, mit seinem Leben nicht nur in dieser vergänglichen Welt hängen zu bleiben, sondern in Gottes ewige Welt einzutreten, mit allem, was Gott in seinem Wesen ist. Ein herrliches Dasein. Advent heißt ja gerade, in die Freude darauf zu finden und sein Leben darauf auszurichten, dass Gott noch viel mehr für uns hat. Wir können auch als glaubende Menschen Gott beiseite schieben, ihn uns vom Leibe halten, uns damit begnügen, unser Leben möglichst bequem und mit viel Glückshormonen einzurichten. Aber Jesus hat uns immer wieder dazu aufgerufen, danach zu fragen, wie Gott uns selbst und den Menschen um uns her so begegnet, dass wir alle seine Liebe in der Tiefe erfahren. Heute lädt Gott uns ein, zu ihm umzukehren. Wie Jesus das ja dann später ausgedrückt hat, folgt mir nach. Also unsere eigenen Wege verlassen und uns von ihm mit auf seinen Weg nehmen lassen. Ich habe die Einladung, die uns hier ausgesprochen wird, in drei Abschnitte zusammengefasst. Erstens, lass Gott zu dir kommen. Zweitens, lass Gott den Ton angeben. Drittens, lass Gott genug für dich sein. Erstens, lass Gott zu dir kommen. Wörtlich geht es hier, und alle prophetischen Texte des Alten Testaments haben immer eine Erfüllung in der Zeit damals und dann weit darüber hinaus, als Jesus kam oder wenn er zum zweiten Mal kommt. Das ist bei allen prophetischen Texten bedeutend. Und hier geht es nun gerade um die Wüste zwischen dem Land Babylonien und dem Heimatland Israel. Das wäre der Weg aus der Gefangenschaft, wenn man die überbrücken kann. Weg von diesem fremden Volk. Und tatsächlich ist ein Teil des Volkes der Juden damals wieder zurück in ihre Heimat gekommen, obwohl das menschlich gesehen unmöglich war. Die Wüste ist auch übertragen gemeint. Sie steht für eine Existenz unabhängig von Gott. Da vertrocknet eben das Leben, das eigene und das der Menschen, die mit mir zu tun haben. Und nun will Gott uns nicht uns selbst überlassen. Wo er nicht das Zentrum unseres Lebens ist, da zerrinnt uns das Leben zwischen den Fingern. Aber er kommt zu uns. Er gibt uns Raum, wieder durchzuatmen, unsere Abkehr von ihm aufzugeben. So meint Jesaja diese Worte, dass Gott einen Weg in der Wüste machen lässt. Er macht die Bahn frei und wir sollen uns auch bereit machen und wieder auf ihn einstellen. Er ruft auf, den Weg eben und gerade zu machen, damit Gott an uns herankommt. Einen ebenen Weg durch die Wüste bauen war damals schon technisch völlig unmöglich. Aber Gott spricht davon. Er redet davon, alles abzubauen, alles einzureißen, alles zu beseitigen, was Gott daran hindert, uns mit seiner Liebe zu bestimmen. Und zuerst davon getroffen ist sicherlich die für alles menschliche Leid zuständige Überheblichkeit, in der wir meinen, auch nur eine einzige Sekunde ohne Gott sein zu können. Johannes der Täufer hat diese Worte aufgenommen dann später. Er hat sich als Prediger in der Wüste verstanden. Und er hat gerufen, dass die Menschen sich wieder Gott zuwenden sollen. Gott will uns unsere Schuld vergeben und unsere Wunden heilen. Dafür ist es wichtig, dass wir das selbst erstmal sehen, wo uns unser Leben hingeführt hat. Unser Hang, unabhängig von Gott sein zu wollen. Deshalb hat Johannes die Menschen seiner Zeit ausdrücklich auf ihre Vergehen angesprochen, direkt. Und auch wir sind zur Umkehr eingeladen, ja, aufgerufen. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus für seine Menschen, für dich und mich, am Kreuz auf Golgatha sterben lassen. 700 Jahre nach Jesajas Ankündigung ist mit ihm tatsächlich die Herrlichkeit Gottes erschienen. Hat sich Raum gemacht, sichtbar geworden. So hat es Johannes, der Freund von Jesus, einmal geschrieben. Jeder, der seine Schuld bekennt, erfährt Vergebung. Und wer so Gottes Güte für sich wahrnimmt, der will gar nicht mehr ohne ihn und nach eigenen Auffassungen leben. Dem wird sein Leben nach eigenen Maßstäben leid tun. Deshalb möchte Gott an uns heran. Er möchte in seiner Liebe unser Herz erfüllen und unser Leben bestimmen. Lass Gott zu dir kommen. Dann bist du schon ganz bei Trost. Und dann wirst du auch erfahren, dass Gott sich dir in seinem Wort mitteilt. Darum geht es als zweites. Lass Gott den Ton angeben. Nun bin ich ja kein Musiker, leider. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt in der Musik jemand den Ton an, der ihn erstens kennt und zweitens die anderen mitnehmen kann in diesen Ton. Sonst ergibt das keinen Sinn. Spielt man einfach mit einem falschen Ton los, wird ja die ganze Melodie falsch. Gott möchte in deinem Leben den Ton angeben. Er kennt die Melodie, für die du geschaffen bist, nach der dein Leben wunderbar klingt. Fleisch steht hier nun für das, was geschaffen ist. Und das ist nun mal in unserer Welt vergänglich. Also es vergeht, es bleibt nicht ewig, es wird irgendwann verfallen. Es hat keinen dauerhaften Bestand. Wir selbst haben unser Leben nicht in der Hand. Deshalb wurde auch das Volk Israel immer wieder dafür von Gott angesprochen, beziehungsweise darauf hingewiesen, dass es ein Irrtum sei. Sie müssten sich gegen die fremden Völker nur entsprechend Hilfe suchen, zum Beispiel beim Volk der Ägypter, wie sie das gemacht haben. Auch das wird nicht helfen, sagt Gott. Das Problem Israels war nicht, dass sie zu wenig Soldaten hatten. Das wäre mit Gott alles überhaupt gar kein Problem gewesen. Sondern sie haben Gott zu wenig zugetraut. Es könnte gut sein, dass sich das in unserem Leben schon öfter wiederholt hat. So wie es das Volk Gottes damals erlebt hat. Wir brauchen keine Soldaten. Noch nicht. Aber die Frage ist, woher erwarten wir unsere Hilfe? Woher erwarten wir, dass das Leben gut wird? Das mit diesem Fleisch und dem Vergänglichen gilt genauso für das Volk der Babylonier, das die Israeliten gefangen genommen hat. Auch die haben keinen Bestand und keine Macht im Vergleich zu Gott. Diese vernichtend klingende Aussage, das Volk ist Gras und alles ist vergänglich und so, die weist ja gerade darauf hin, auch das, was dich negativ beschäftigt, hat keine Macht. Und die Frage ist, worauf ist dein Leben gebaut? Allein Gott selbst ist verlässlich. Ihm können wir vertrauen. Er hält sein Wort. Und das, was er sagt, bleibt in Ewigkeit. Jesus Christus hat es dann auch nochmal in Kenntnis dieser Worte, wahrscheinlich in Fortführung dieser Worte, gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir hatten es neulich auch im Predigtext. Jesus ist sogar das Geschöpf gewordene, das Fleisch gewordene Wort Gottes. Mensch geworden. In ihm hat Gott erfüllt, was er versprochen hat. Und wer sich auf ihn verlässt, der lebt ewig. Der ist nicht mehr an diese vergängliche Welt gekettet. Auch wenn wir in ihr leben, mit allen Konsequenzen. Aber durch Jesus hat Gott in unsere Welt gesprochen, ist Gott in unsere Welt getreten. Und er vermittelt uns das echte Leben. Deshalb geht es darum, zum Sohn Gottes umzukehren. Dann erfahren wir das Leben. Und es lohnt sich, das, was Gott uns sagt, umzusetzen in unser Leben, auch wenn wir den Eindruck haben, dass es gerade nicht funktionieren kann und ich so ja nicht glücklich werde. Gott, und das hatten wir neulich schon mal in der Predigt, Gott kannst du mehr vertrauen als dir selbst. Seine Zusagen, seine Trostworte, seine Gebote tragen dich durchs Leben. Lass Gott den Ton angeben, dann bist du schon ganz bei Trost. Gott bei sich zu haben ist genug. Darum geht es als drittes. Lass Gott genug für dich sein. Das Volk Gottes soll die Botschaft des Trostes hören und für sich in Anspruch nehmen. Und dabei bleibt Gott nicht stehen. Dann sollen sie es weitertragen. Als Boten der Freude Gottes stellt Gott uns in diese Welt. Wir sollen allen anderen auch zeigen und sagen, dass Gott ihr Leben in der Hand hat. Und dass der, der sich vertrauensvoll an ihn wendet, sich nicht zu fürchten braucht. Denn Gott ist da. Gott ist für uns da. Das ist die alles entscheidende Aussage. Das ist die alles entscheidende Wirklichkeit, mit der unser Leben steht und fällt. Deshalb ist er zu uns gekommen. Er hat nicht gewartet, bis wir zu ihm kommen. Versucht hat es schon so mancher. Er hat auch nicht darauf gewartet, dass wir uns erst für ihn interessieren, sondern er kommt zu uns und tritt ein in unser Leben. Jesus ist der gute Hirte, der sich mit Leib und Leben dafür einsetzt, dass die Schafe leben können. Bei seinem ersten Kommen hat Jesus unsere Schuld getragen. Deshalb ist Vergebung möglich. Die Schuld ist bezahlt, wie es am Anfang des Textes hieß. Wir können mit Gott Frieden finden. Er hat uns deutlich gemacht, wie Gott uns liebt und wie Gott uns rettet. Bei seinem zweiten Kommen wird Jesus die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit herstellen. Bis dahin leben wir in dieser vergänglichen Welt. Ja, auch wir, die an Jesus glauben, können davor nicht weg. Manchmal kommt es einem vor, als würde man im Staub kriechen. Aber wir können in diesem Staub Gottes Liebe und seine Hilfe handgreiflich erfahren. Möglicherweise kommst du dir auch wie in einer Wüste vor. Es ist vertrocknet. Man kriecht im Staub. Es fehlt. Und nicht nur etwas, vielleicht sogar das Wesentliche. Gott kommt zu dir. Ist er längst, aber er will jetzt auch zu dir in dein Leben kommen. Was auch immer dich gerade bewegt, Gott ist nicht fern. Und er guckt auch nicht dran vorbei. Du kannst ihn mit hineinnehmen. Kannst das Gespräch mit ihm aufnehmen, alles mit ihm besprechen. Du hast Audienz beim König der Welt, der dich gerne hören möchte. Er will dich hören und sich dir mitteilen. Deshalb brauchen wir unseren Blick nicht auf die ungünstigen Umstände und Zustände und was für Stände richten, unter denen wir möglicherweise gerade leben. Und in dieser Welt ja immer wieder lösen wir ein Problem, kommt ja sowieso das nächste. Man könnte fast aufgeben, wenn man Gott nicht hätte. Die Schwierigkeiten wahrnehmen ist das eine, uns darauf konzentrieren und davon abhängig machen ist das andere. Gott ist für dich da. Deshalb richte deinen Blick auf ihn. Er verfolgt durch alles, was wir erleben, immer nur beste Absichten, auch wenn uns das schleierhaft erscheint. Spätestens am Ende, vielleicht auch erst am Ende, tatsächlich, werden wir sehen, was er Gutes daraus gemacht hat. Lass Gott genug für dich sein. Bist du schon ganz bei Trost? Die Adventszeit ist dazu da, dich aufzurichten. Du kannst den Kopf heben und alles von Gott erwarten. Bei ihm findet alles, was dich bewegt, Raum. Im Blick auf ihn bist du schon ganz bei Trost. Amen.